ARD. NDR Info. Intensivstation. Der Monatsrückblick.
Willkommen zur ersten Intensivstation 2026 mit Stefan Fritsche. Und zack, ja, ist der erste Monat schon wieder um. Ja, eine heiße Erkenntnis: Wir sind jetzt Vize-Handball-Europameister. Ansonsten ist es aber kalt, sehr kalt, überall. Und noch was ist.
In dieser Welt weht ein rauer Wind.
Die deutsche Wirtschaft steht im Gegenwind.
Und in dieser Welt, in der wir leben, weht nun ein sehr rauer Wind.
Wind von außen, aus einer Welt, die rauer geworden ist.
Ein sehr rauer
Gegenwind.
Rauer Wind.
Gegenwind.
Ein zäher, rauer Wind, mit Gegenwind sogar. Man könnte auch sagen, es ist Winter. Und da ist es nun mal so. Natürlich blöd, wenn die Erderwärmung nicht da ist, wenn man sie mal braucht. Aber hey, das hier ist Wetter und kein Klima. So.
Mehr als irritierend.
Okay, das muss auch mal sein. Also Januar schon vorbei. Und was wird man denn 2045 mal sagen, wenn man auf den Januar 2026 angesprochen wird? Ja, man wird sagen, ja gut, 2026, Januar, also weiß jetzt nicht, Schnee? Richtig. Und Eis. Und wie immer, der Verkehr steht. Die Bahn besonders.
Wie das Unternehmen bestätigte, kam es im Januar nur gut jeder zweite ICE oder IC wie geplant am Ziel an. Die Pünktlichkeitsquote von 51,5% markiert einen neuen Tiefstand.
So, Bahn schlecht. Und dann gibt's noch einen zweiten Indikator, der aussagt, wie es dem Land geht.
Komm, trink ein Bier mit mir und ich trink eins mit dir.
Das macht dann bei normalem Trinkverhalten 4. Aber das reicht denn nicht, leider.
Die Deutschen trinken offenbar immer weniger Bier. 6% weniger als noch 2024. Das war demnach der stärkste Absatzrückgang seit 1993.
Also Bahn schlecht, Bierkonsum schlecht. Und so geht's Deutschland im Januar 2026. Und der Ausblick?
Diese Welt wird uns Härten und Gefahren zumuten.
Naja, so weit würde ich nicht gehen, denn Gefahr 1 wurde im Januar gebannt. Wir erinnern uns, das war der Monat, in dem ein Boykott der Fußball-WM in den USA wegen Trump diskutiert wurde. DFB-Präsidiumsmitglied Oke Göttlich sprach aus, was viele sich nicht trauten zu denken.
Ich persönlich würde raten, nicht zu fahren, aufgrund der jetzigen Situation, wie sie sich jetzt in dem Land darstellt.
Die Frage war, wie würde das in den USA ankommen? Deutschland vielleicht nicht bei der WM dabei? Würde Trump das akzeptieren? Würde er erzürnt sein? Würde er uns für schlechte Menschen halten? Würden die Zölle auf 1000% erhöht und öffentlich ein 7er BMW auf der Fifth Avenue verbrannt? Oder noch schlimmer, würde er uns mit Gewalt in die USA holen?
But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh good. I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
Ein Aufatmen ging durch die Republik. Millionen fielen, so wie hier ein kurzer Eindruck, Steine, Geröll und Felsen vom Herzen. Donald Trump wird nicht Force usen, also keine Gewalt anwenden. Aber wenig später versuchte es Trump auf die Psychotour, die bereits Marlon Brando im Paten so sympathisch hat erscheinen lassen.
Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Das heißt auf Orange.
They have a choice. You can say yes. And we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.
Kaum, dass er das aussprach, ging dann doch die Angst um. Man beeilte sich, den Orangen nicht zu verärgern. DFB-Boss Bernd Neuendorf.
Es ist eine Stellungnahme gewesen eines einzelnen Vertreters, in der Tat aus dem Präsidium. Der Kollege ist noch nicht so lange dabei. Meine persönliche Meinung ist eindeutig, dass diese Debatte jetzt zu Unzeit kommt und auch für uns kein Thema ist.
Oder Bayern-Sportboss Max Eberl.
Ja, ist so schön, wir sind unpolitisch, wir wollen Fußball spielen, wir wollen ein schönes Event im Sommer haben. Deswegen mit zum Thema Boykott beschäftigen wir uns nicht.
Und auch Nationalmannschaftskimmich beeilte sich, das zu sagen, was man so sagt als Fußballprofi.
Ich nehme nicht mehr teil an der politischen Diskussion.
Und so sind wir nochmal knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert im Januar. Die WM ohne uns? Ha, Trump bewahre. Reicht ja auch, dass Fans aus problematischen Ländern, teilweise aus Ländern, die mitspielen, nicht einreisen dürfen. Deutsche Fans dürfen noch, falls Trump nicht noch Personenzölle auf Anwesenheit verhängt.
Mehr als irritierend.
Ja, komm, ist noch nicht so weit.
Es ist noch lange nicht vorbei. Ich werd nicht aufgeben. Es ist noch lange nicht vorbei.
Und glaubt doch bitte keiner, dass die Grönland-Chose schon vorbei ist.
All the United States is asking for is a piece of ice.
Das Stück Eis namens Grönland, zu dem wir in Europa ein bisher nie gekanntes inniges Verhältnis haben.
Dass wir an der Seite Grönemarks stehen.
So nämlich Grönland, Grönemark, Däneland und Gröndän. Alles Länder, die zu Europa gehören und garantiert nicht zu den USA. In Davos auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum gab es auch kein anderes Thema als Trump und sein Griff nach Grönland. Auch schon vorher war alles andere egal. Ukraine-Krieg, Syrien, Gaza. Alle warteten auf Trump.
Es ist wie so auf einem Hühnerhof, wenn der Fuchs aufkreuzt. Es wird sehr, sehr viel rumgegackert.
Ah, das fiel dem Allianzchef auf und das Bild war gar nicht so schlecht. Obwohl sich sicher kein Huhn in den Hintern des Fuchses traut, so wie der holländische Hahn Rutte. Aber so sind Metaphern manchmal nicht immer 100% stimmig. Unser Bundesaußenminister Johann Wadefuhl zum Beispiel, englisch Joe Wadefuhl, beherrscht ja den diplomatischen Klingenritt. Man fragt sich immer, meint der das jetzt wirklich so? Oder muss er das meinen?
Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Vereinigten Staaten von Amerika voll und ganz zum Bündnis, zur NATO stehen und auch zur Verteidigung Europas.
Joe hat keinen Zweifel und sah auch keine Zerrüttung, denn seine Gespräche in Washington waren immer konstruktiv und von gemeinsamem Wertekanon geleitet, das keine Differenzen zulässt. Deswegen habe ich Gespräche geführt, weil es besser ist, Gespräche zu führen, als keine Gespräche zu führen. Und wenn ich, der Joe, keine Gespräche führen würde, dann würde ja nicht mit all meinen Amtskollegen geredet. Und was soll ich dann als Außenminister machen? Gespräche in Offenheit sind wichtig und bleiben vor allem Gespräche. Und übrigens, das Verhältnis zu den USA ist hervorragend.
Es ist klar, dass die Bundesregierung so gut wie alles tun wird, um das Verhältnis mit den USA so lange wie irgendwie möglich aufrechtzuerhalten. Schon fast bis zur Grenze der Selbstverleugnung.
Findet ZDF-Korrespondent Andreas Künast. Das mag sein, hat aber einen pharmazeutischen Hintergrund. Wir müssen kurz in die Werbung.
Ärgern Sie sich auch oft über die Unverschämtheit anderer Leute?
Ja, oft.
Geht Ihnen auch das Messer in der Tasche auf, wenn Sie gegen Idiotie nichts tun können, weil Idioten regieren?
Oh ja, und wie?
Und würden Sie gegenüber Schwachköpfen und Dummschwätzern am liebsten deutlich werden, können oder dürfen es aber nicht?
Jeden Tag, ey.
Dann nehmen Sie mindestens zweimal täglich Akzeptophil. Akzeptophil triggert Ihre Resilienz, mindert akuten Würgereiz und Ihren Drang, durch Kraftausdrücke deutlich zu werden oder auf den Putz zu hauen. Akzeptophil und Akzeptophil akut dämpft Ihren wutgetriggerten Adrenalinspiegel und erhöht Ihre Akzeptanzschwelle.
Alles entspannt, Leute. Keine Panik. Alles easy.
Immer mehr Politiker vertrauen auf Akzeptophil, wie zum Beispiel der Bundesaußenminister.
Also, ich fahre da als Deutscher, aber auch als europäischer Außenminister in die USA. Wir sind gemeinsam Verbündete in der NATO. Wir haben gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Interessen. Was mit Grönland geschieht, das entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer. Jedenfalls fahre ich mit dem Gefühl hin, dass Europäer gehört werden. Und das ist unsere gemeinsame Basis.
Akzeptophil und Akzeptophil akut hält Sie zurück, wenn Sie sich zurückhalten müssen und hilft ganz besonders bei rhetorischen Balanceakten durch die bewährte Diplomatol-Formel.
Und auf dieser Grundlage sollten wir gemeinsam Gespräche miteinander führen.
Wenn Sie Ihren Apotheker auf Risiken und Nebenwirkungen ansprechen wollen, der aber keine Zeit und keinen Bock auf sowas hat, weil ihm diese Ratschläge keiner bezahlt, dann hilft Ihnen ebenfalls Akzeptophil.
Trump in Davos, wie der Fuchs im Hühnerstall oder besser noch wie der Wolf in der Schafsherde. Wie wir wissen, ließ er sich dann aber doch vom Leitschaf Rutte und den Europäern zunächst davon abhalten, gleich mit drei Flugzeugträgern auf die Insel Grönland draufzufahren.
Wir dürfen uns eben auch nicht alles gefallen lassen und deswegen ist für mich völlig klar an dieser Stelle, wir lassen uns nicht erpressen.
Warnte Lars Klingbeil und das galt für die gesamte SPD und muss Trump auch irgendwie beeindruckt haben. Fazit nach Davos, Grönland bleibt vorerst da, wo es ist. Was aber kaum jemand weiß, Grönland schlägt gerade zurück.
A piece of ice.
Das sagt sich so leicht, ein Stück Eis. Grönland aber ist mehr als bloß ein Stück Eis. Grönland ist jetzt zusammen mit dem kältealliierten Island in den USA auf Erkundungsmission gegangen, um zu sehen, ob die Amerikaner überhaupt mit arktischer Kälte umgehen können. Wer mich besitzen will, so sagte es Grönland auf einer Pressekonferenz, muss auch wissen, was er da besitzt und wie es sich anfühlt. Konkret sind Grönland und Island mit einem Trupp von minus 45 Grad, meterhohen Schneeverwehungen und Schneestürmen sowie über 1 Million Stromausfällen in die USA einmarschiert.
Dealing with dangerously cold temperatures.
A deadly deep freeze has the south.
Millions of Americans have a catastrophic winter storm.
And extreme, extreme cold temperatures.
Like temperatures 30 to 40 below zero.
Grönland und Island auf Erkundungsmission in den USA und man muss sagen, Mission accomplished. Bereits 75% der Befragten in den USA lehnen Grönland mittlerweile ab, ebenso Island. Kälte in dieser Form sei nichts für sie, verhindere die Fahrt zu McDonald's und generell die Möglichkeit, das Haus zu verlassen, indem man sich bereits ziemlich auf die Nerven geht. Handys seien auch tot und das sei eines der größten Probleme. Grönland sei insgesamt ein Downer, Island nicht minder. Und das lehnen die Amerikaner ab. Präsident Trump, der schon mit Eiswürfeln Golf spielt, hat sein Interesse an Grönland mittlerweile revidiert und jetzt wärmere Inseln wie Kuba oder die Azoren ins Spiel gebracht. Dazu wird jetzt die Eingreiftruppe der Einwanderungsbehörde von ICE in Sunshine umbenannt. Grönland weiß ich also irgendwie selbst am besten zu helfen, was ich beruhigend finde, denn wir fallen ja irgendwie aus.
Deutschland verdient einen Kanzler, der selbstbewusst, stolz und aufrecht sagt, bestimmte Dinge lassen wir mit uns nicht machen. Das möchte ich mal hören. Ich möchte mal hören, das lassen wir mit uns nicht machen. Aber solche Sätze hören wir nicht.
Sagt Stern-Unmutbeauftragter Uli Jörges und hat ein bisschen recht. Es gibt viele, die sich da momentan einmischen. Ich bleibe da bei dem Zitat des legendären deutschen Großmeisters der Rhetorik, Rudi Assauer, der zwischen zwei Zigarren der einst lapidar anmerkte, erst wenn der Schnee schmilzt, weiß man, wo die Kacke liegt. So, über den Bezug zu Trump darf jetzt gern nach diesem Podcast in Gruppen nachgedacht werden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die konkrete Trump-Zukunft und das, was heute schon absehbar ist.
14. Juni 2026. Zu Ehren seines 80. Geburtstages erhält US-Präsident Trump eine beglaubigte Neufassung seiner Geburtsurkunde, die den 4. Juli 1776 als seinen neuen offiziellen Geburtstag ausweist. 4. Juli. Donald Trump feiert seinen 250. Geburtstag. 9 Uhr. Das einst die vier Präsidenten Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln darstellende Monument Mount Rushmore zeigt nach Überarbeitung und feierlicher Eröffnung die Präsidenten Trump, Trump, Trump und Trump 24 Karat vergoldet. 11.30 Uhr. Präsidentengattin Melania Trump enthüllt das Melania Trump darstellende Melania Trump-Denkmal auf Ellis Island. Die dafür abgeräumte Freiheitsstatue wird auf Kosten Frankreichs zurück nach Europa verschifft. 14 Uhr. Vor dem Weißen Haus beginnen die offiziellen Feierlichkeiten mit einer außerordentlichen Emmy-Verleihung an Donald Trump, Kategorie Lebenswerk. 14.30 Uhr. Nach einem Nickerchen kündigt Trump an, der Golf von Amerika, vormals Golf von Mexiko, werde fortan seinen Namen tragen. 16 Uhr. Ex-Astronaut Buzz Aldrin gibt bekannt, das Sternzeichen Krebs wird nach Donald Trump benannt, die Krankheit nach Joe Biden. 16.30 Uhr. Der norwegische König überreicht dem Präsidenten die Besitzurkunde für das Friedensnobelpreiskomitee, um einer Klage über 250 Milliarden Dollar zu entgehen. Der deutsche Außenminister ist zwar nicht eingeladen, schickt aber eine musikalische Glückwunschkarte, die beim Aufklappen YMCA spielt. 18 Uhr. Überraschende Eröffnung des in Rekordzeit errichteten Ballsaals des Weißen Hauses, der sehr große Ähnlichkeit aufweist mit dem Kreml. Der erste Tanz gehört Wladimir Putin. 21 Uhr. Anpfiff des ursprünglich für den 19. Juli angesetzten Endspiels der Fußball-WM durch Gianni Infantino, das die USA fulminant mit 13:0 gegen Venezuela gewinnen. 4. Juli, 23.25 Uhr. Über Washington D.C. geht der Mond auf, in dessen Oberfläche Jeff Bezos nur Stunden vorher das Gesicht Donald Trumps hat lasern lassen. Die vier Donald Trumps am Mount Rushmore leuchten gülden im Mondenschein.
Trump, Trump, Trump und nochmals Trump. Und wenn ihr von diesem Mann gar nicht genug kriegen könnt und euch das hier nicht reicht, dann gibt es zum Beispiel noch Trumps Lieblingspodcast Amerika, wir müssen reden. Da findet ihr noch mehr über Trump, fein säuberlich eingeordnet, von Ingo Zamperoni und seiner amerikanischen Frau Jiffer. Das ist der Podcast, vor dem Trump Angst hat. ihn aber wohl doch nicht militärisch bekämpft. Ingo atmet auf. Also, wenn ihr jede Woche tief in die amerikanische Seele eintauchen wollt, Amerika, wir müssen reden. In der ARD Audiothek. Und zum Thema Trump habt ihr dann kaum noch Fragen.
Because we are Americans, the future is ours. And our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you.
Die Intensivstation ist das hier, der NDR Satire-Podcast mit dem Blick zurück auf die letzten Wochen. Und das tun wir hier übrigens in Vollzeit, dass das mal klar ist. Ne? Da war nämlich doch so viel los, das können wir hier gar nicht in Teilzeit tun. Schon gar nicht in Lifestyle-Teilzeit. Klingt so ein bisschen wie eine tägliche, kostenlose 6 Stunden Aromamassage mit Happy End, oder? Der Wirtschaftsflügel der Union hatte das Recht auf Teilzeit zurücknehmen wollen und bekam Mecker. Von allen Seiten. Katharina Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, versuchte mal die Teilzeit versus Vollzeit bei angenommenen 42 Stunden zu erklären.
Die hohe Produktivität pro Arbeitsstunde, wenn man dann Vollzeit arbeitet, steht nicht in einem Widerspruch. Über das Jahresvolumen verlieren wir dann durch die Kombination aus Urlaub, Feiertagen, Teilzeit. Die Produktivität ist hoch und vor allem die Produktivität, sozusagen derjenige, der Vollzeit arbeitet, dann sind es sogar bis zu 42 Stunden, also der Workload von jenen, die Vollzeit arbeiten, der ist tatsächlich auf einem sozusagen All-Time-High.
Ich fasse zusammen. Lass mich doch in Ruhe, wenn ihr keine Ahnung habt. Teilzeit bekommt fast den gleichen Rang wie das Wort Faulheit. Und Lifestyle-Teilzeit ist plötzlich der Hauptfeind des Sozialstaats. Der Feind, der sich vermeintlich auf seiner Yacht im Mittelmeer räkelt.
Willkommen zum Trendcheck. Unser Thema heute, Lifestyle-Teilzeit. Hier im Einkaufszentrum werde ich herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Verzeihung, die Dame.
Ja, bitte.
Arbeiten Sie in Teilzeit?
Ja, wie kommen Sie darauf?
Naja, es ist Mittwoch, 14 Uhr. Andere schuften gerade fürs Bruttosozialprodukt und Sie schlendern hier locker durch die Mall.
Also erstens habe ich heute auch schon gearbeitet und zweitens schlender ich nicht durch die Mall. Ich kaufe Essen für meine Mutter.
Das ist der Lifestyle-Teilzeit-Spirit. Warum im Büro hocken, wenn man auch mitten in der Woche ein gemütliches Dinner mit der Mutter haben kann? Hä?
Meine Mutter ist pflegebedürftig. Einen Heimplatz können wir uns nicht leisten. Deshalb muss ich das machen.
Ja, unser Eins träumt von mehr Zeit mit der Familie. Die hippen Lifestyle-Teilzeiter nehmen sie sich einfach. Statt Arbeitszeit heißt es hier Quality Time.
Quality Time? Ich wasche die jetzt, ich fütter die und danach muss ich sofort weiter die Kinder abholen.
Wieso macht das nicht jemand anderes?
Ja, wer denn? Ich bin alleinerziehend. Mein Mann ist abgehauen.
Da sieht man's mal wieder, wenn einem der Lifestyle wichtiger ist als die Arbeit an der Beziehung.
Also bitte, mir reicht's jetzt langsam. Ich habe 6 Stunden gearbeitet. Ich pflege meine Mutter. Ich kümmere mich um die Kinder und Wäsche muss ich auch noch machen. Ich bin froh, wenn ich um Mitternacht im Bett liege, weil morgen muss ich wieder um 5 aufstehen und Sie faseln hier von Lifestyle.
Ich pflege meine Mutter. Ich hole die Kinder ab. Ich muss die Wäsche machen. Ich.
Was?
Darum geht's also in diesem Lifestyle-Teilzeit-Mindset. Egoismus pur. Und nächste Woche bei mir im Check das süße Leben mit Schwerbehindertenausweis.
Teilzeit-Lifestyle. Das hat im Januar für Aufregung gesorgt. Der Antrag des Wirtschaftsflügels der CDU für den nächsten CDU-Bundesparteitag enthält jetzt nicht mehr den Begriff Lifestyle. Der Rest bleibt. Denn es ist ja nicht so, dass Friedrich Merz nicht eigentlich genauso denkt, ob mit oder ohne Lifestyle.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Wie viel denn eigentlich mehr arbeiten? Also ich frage nur für einen Freund und für andere, die noch Arbeit haben.
Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt. Die letzten Jahre haben Deutschland ziemlich nach unten gebracht.
Ist gut jetzt. Gibt es nicht irgendwo Hoffnung?
Wir erwarten in diesem Jahr ein Wachstum von rund 1% und im Jahr 2027 von 1,3%.
Ja, danke Frau Wirtschaftsministerin. Immerhin ein sogenanntes Teilzeit-Lifestyle-Wirtschaftswachstum. Immerhin noch im Plus. Zu irgendwas Plus muss das Sondervermögen, übrigens Unwort des Jahres, ja irgendwie gut sein. Übrigens, könnten wir Arbeitslose nicht auch in Sonderarbeitnehmer umtaufen? Klingt allemal besser als Arbeitslose. Okay, ich schweife ab. Merz versucht ja gerade wirtschaftlich alles. Also mehr geht offenbar nicht, oder?
Eine Wirtschaftswende mit Friedrich Merz ist wie ein Stabhochsprung mit einer Salzstange.
Ja, ha, Dafür bekommt Hans-Ulrich Jörges, Beauftragter für schräge Vergleiche des Magazins Stern, von uns die goldene Metapher am Band. Weiter so, Uli. Vielleicht geht nächstes Mal noch was mit Zahnstocher. Aber hey, wir haben 3 Millionen Arbeitslose plus Blaumacher, Teilzeittänzerinnen und Menschen in Weiterbildung schleifen. Und jetzt kommt der CDU-Wirtschaftsrat mit der Agenda für Arbeitnehmer. Steuersenkung, Kürzung von Sozialleistungen, Arbeitslosengeld nur noch für ein Jahr, Zahnarztbehandlung raus aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Jupp, wumms, bingo. Und manchmal haben viele Arbeitnehmer ja mittlerweile den Eindruck, es liegt an ihnen. Arbeitnehmer sind, was sind die eigentlich für Arbeitgeber?
Hallo, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Das hier, das ist ein Arbeitnehmer. Kennt ihr ja.
Hallo.
Der hilft mit seiner Arbeit dabei, dass ihr Geld verdient. Im Grunde eine gute Sache. Aber weil so ein Arbeitnehmer euch auch eine Menge Ärger bereiten kann, hat der Wirtschaftsflügel der CDU da mal ein paar Vorschläge. So ein Arbeitnehmer feiert ja gerne mal krank. Das ist allgemein bekannt. Dann bleibt er zu Hause, arbeitet gar nicht, kriegt aber trotzdem Geld. Doof. Deshalb will der Kanzler, dass Arbeitnehmer nicht mehr einfach nur anrufen, wenn sie vorhaben, krank zu sein. Das kann ja auch jeder Gesunde. Sondern sie müssen persönlich zum Arzt. Denn wer sich in letzter Zeit mal in einem Wartezimmer den Hintern platt gesessen hat, der überlegt sich aber zweimal, ob er nicht doch lieber zur Arbeit geht. Oder diese Geschichte mit der Lifestyle-Teilzeit. Wenn es dem Arbeitnehmer einfällt, kann er im Moment noch seine Stunden bei euch im Betrieb reduzieren. Ist das zu fassen? Nur um dann mehr Freizeit zu haben. Viele behaupten, die bräuchten sie für die Pflege von Oma und Opa oder die Betreuung der Kinder. Dabei liegt die Lösung doch auf der Hand. Die Kinder pflegen Oma und Opa und die können im Gegenzug die Kinder betreuen. Und schon kann der Arbeitnehmer durcharbeiten. Aber so weit denken diese Lifestyle-Junkies gar nicht. Ganz schlimm sind diese weiblichen Arbeitnehmer, die sogenannten Arbeitnehmerinnen. Die werden nämlich ganz schnell mal schwanger. Schneller als ihr gucken könnt. Und dann müssen die zu Hause bleiben. Für einige Monate sogar. Ganz schön lange. Und Ersatz gibt's keinen. Weil die auch alle schwanger sind. Oder in Lifestyle-Teilzeit. Oder im Urlaub. Oder am Krankfeiern. Auch dieses Problem hat der CDU-Wirtschaftsflügel erkannt. Eine rein mit Männern besetzte Arbeitsgruppe wird dazu demnächst Lösungen präsentieren. Auch was diesen lästigen Kündigungsschutz angeht. Schließlich wollen wir doch, dass es mit der Wirtschaft in Deutschland wieder bergauf und es den Unternehmen endlich besser geht. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch, wie man mit einem Mix aus Lohnkostensenkung, 45-Stunden-Woche und Rente mit 70 wieder ein halbwegs richtiges Deutschland zaubert.
Intensivstation, der NDR-Satire-Podcast mit Stefan Fritsche. Und wenn wir schon über die Arbeitnehmer in Deutschland sprechen, da müssen wir auch über Krankheiten sprechen.
An Brückentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders. Also braucht es da auch diese Abschaffung der telefonischen Krankschreibung.
Danke, Markus Söder. Die faule Haut ist halt besonders schmerzhaft an Brückentagen. Ja, damit soll aber jetzt Schluss sein mit dem Prinzip.
Bei Anruf krank.
Praxis Dr. Berger. Ich kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Das klingt ja ganz schlimm. Da werde ich Sie erstmal für 3 Tage krank schreiben, Herr. Wie war der Name?
Strobmann, Walter Strobmann, 23.03.74.
Praxis Dr. Berger.
Ja, hier ist Sabine Möhlmann. Herr Doktor, Sie erinnern sich doch, vor einem halben Jahr, da hatte ich doch ganz fürchterlich Ischias.
Ja, das war schlimm damals.
Ja, und jetzt habe ich's wieder und noch schlimmer.
Schon klar, dann schreibe ich Sie natürlich krank. Erstmal bis Montag.
Ach, danke. Bis Montag muss gar nicht. Donnerstag reicht auch. Wir fliegen nämlich am Freitag zum Bergwandern in die Schweiz und ich muss noch packen und das dauert mit so einem Ischias.
Praxis Dr. Berger?
Ja, moin, Schneider hier, Tischlerei Helbig. Ich wollte nur wissen, Herr Doktor, ob ich gleich mal kurz bei Ihnen vorbeikommen könnte.
Also ganz ehrlich, das Wartezimmer ist ganz schön voll, von meinem Terminkalender ganz zu schweigen, aber ich kann Sie gerne schon mal für 3 Tage krank schreiben und dann telefonieren wir zum Wochenende nochmal.
Naja, wenn Sie es sagen, Herr Doktor, dann machen wir das so. Eine Frage noch, den abgesägten Finger, soll ich den so lange auf Eis legen?
Also Schluss jetzt mit der Blaumacherei per Anruf.
14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen. Ist das wirklich notwendig?
Ja, echt, oder? Ist Kranksein eigentlich nötig? 14 Tage krank. Geht das nicht auch in Teilzeit? Also die Hälfte? 7 Tage? Muss man immer 14 Tage gleich? Vielleicht suchen sich Arbeitnehmer die falschen Krankheiten aus. Muss man immer gleich hohes Fieber nehmen? Reicht in manchen Fällen nicht auch mal ein leichter Schnupfen oder nur ein paar Pickel? Komm, echt jetzt.
Telefonische Krankschreibung während der Corona-Zeit begründet richtig. Heute immer noch?
Ja, ist nicht mehr zeitgemäß. Telefonisch haben wir ja gehört. Telepathisch wäre cool. Elon Musk arbeitet gerade dran. Also telefonische Krankschreibung soll weg. Man muss sich da eigentlich schon hinschleppen.
Ich kann das gar nicht beurteilen, wenn ich den Patienten nicht gesehen habe, ob der wirklich arbeitsunfähig ist.
So nämlich. Und dann gibt's ein weiteres Problem. Stichwort Facharzt. Wenn ich auf den auch noch 2 Jahre warten muss, verlängert's doch die Krankheit. Aber dafür soll's ja demnächst die Facharztbörse geben. Damit das alles mal schneller geht hier.
Ja, guten Tag, Walter Schröder hier. Ist da die FTB, die Facharztterminbörse? Sehr schön. Also ich hätte da einen Termin anzubieten, genau genommen sogar 2. Kann ich Ihnen sagen, nächste Woche Mittwoch am Vormittag einen Orthopäden im Kreis Stormarn und für den Nachmittag dann noch die Radiologie in Hamburg mit einem Röntgentermin. Ja, genau. Wieso ich die Termine nicht selber wahrnehme? Ja, wieso sollte ich? Mein Knochen geht es gut. Das hätte ja auch anders. Ja, ich war ja über Weihnachten und Neujahr zum Skifahren in Österreich. Ja, und da weiß man ja, wie schnell da mal was passiert. Hals- und Beinbruch, Sie wissen schon. Ja, und deswegen habe ich mir bereits im November die beiden Termine besorgt, damit es zumindest beim Beinbruch schnell geht. Nicht? Aber nu ist Pech, mein Bein geht es gut. Ne? Aber ich habe mir da einen derartigen Husten und Schnupfen aufgesagt, da hilft auch keine Hühnersuppe mehr. Nicht? Ja, Sie hören es ja selbst. Und deswegen biete ich meine Termine bei Ihnen an der Börse an und hoffe, dass ich dafür im Tausch was beim HNO kriege. Sie gucken nach, das ist nett. Ja. Ah, Sie haben was. Wie schön. Ja, wann und wo? Übermorgen in Lübeck. Ja, das ist ja ideal. Kleiner Haken? Welcher? Es ist nicht HNO, sondern ein Kieferorthopäde. Was soll das denn? Meinen Zähnen geht es prächtig. Ringtausch. Ah, ich tausche meinen Orthopäden gegen den Kieferheini und dann haben Sie jemanden, der mir dafür wiederum den HNO anbietet. Ja, das habe ich begriffen. Ja, und was wird dann aus dem Röntgentermin? Den kann ich als Zertifikat auf dem freien Terminmarkt anbieten? Aha, und wenn ich da eine positive Kursentwicklung habe, springt vielleicht sogar zusätzlich noch ein Termin beim Psychotherapeuten raus, oder? Also, eigentlich bin ich mental noch ganz gut davor, aber haben ist erstmal besser als brauchen, ne? Ich bin dabei.
Die Kälte des Januars hat natürlich auch wieder die bekannten Probleme im deutschen Verkehrswesen mit sich gebracht. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar, den gab's neulich. Ja, es ist irgendwie so ein Kalenderding, ne? Ist schon wieder ein Jahr um, wenn Verkehrsgerichtstag ist. Also der Verkehrsgerichtstag hat ja auch den Winter per se kritisiert und Änderungen gefordert. Zu kalt, zu lang, zu problematisch. Gerade im Hinblick auf den Straßenverkehr. Es könne nicht sein, dass jahrelang nichts passiere und dann auf einmal so stark, dass sich kaum einer darauf einstellen kann. Hier müsse der Winter mal mehr Flexibilität zeigen. Das sieht die Bahn übrigens genauso. Der Winter bringt zusätzliche Verspätungen, Chaos an den Bahnsteigen, Zugausfälle und eingefrorene Wagenreihungen. Ach ja, und natürlich auch verzweifelte Weichen.
Hallo Papa, ich bin wieder zu Hause.
Was machst du denn schon hier? Ich denke, du hast Schicht, Willi Weiche.
Eigentlich ja, aber bei dem Wetter bin ich total eingefroren.
Bei dem Wetter? Es sind doch gerade mal minus 10 Grad. Was bist du denn für ein Weichenei? Sowas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben.
Och Papa, nicht die alte Leier schon wieder. Ich weiß, ihr alten Weichen wart damals hart wie Kruppstahl.
Nicht hart wie, sondern aus Kruppstahl. Wir waren die Garantie dafür, dass die Züge fuhren. Wir haben Deutschland am Laufen gehalten, egal bei welchem Wetter.
Aber es gab heute auch noch Schneewehen.
Aha, wie hoch?
Bestimmt einen halben Meter.
Ich lach mich kaputt. Im Winter 1978-79 lag ich unter einer 3 Meter hohen Schneewehe bei minus 20 Grad und hab mich freigekämpft. Du musst einfach nur in Bewegung bleiben. Schaltest permanent von links nach rechts. Habt ihr in der Weichenschule nie was vom Scheibenwischer-Effekt gehört?
Ich hatte nur das Fach Problemen ausweichen.
Und was sagt dein Weichenwärter dazu, dass du so einfach die Arbeit einstellst?
Mein was? Sowas haben wir doch schon lange nicht mehr. Die Unternehmensführung vertraut uns. Da brauchen wir keinen Wärter.
Wohin das führt, sehen wir ja. Alle Weichen total verweichlicht und kein Zug kann mehr fahren. Wirst du denn für heute überhaupt bezahlt?
Kein Problem. Ich mache den Rest des Tages Homeoffice.
Die Bahn war, ist und wird weiterhin Dauerthema sein. Die neue Chefin, Frau Paller, räumt da jetzt zwar auf, aber das dauert halt. Statistisch nur noch jeder zweite Zug kam am Ziel an im Januar. Aber lassen wir das Bahnbashing. Im Januar machte eine Meldung die Runde, die uns hier positiv gestimmt hat in Sachen Bahn. Die Bild schrieb, Paller beruft Bahntoilettenbeauftragten. Ach, da haben wir spontan auf den Spülknopf gedrückt und waren sowas von begeistert. Jetzt muss diese Aktion nur noch parallel verfilmt werden. Ein Mann und sein Team in einer hochdringlichen Mission.
Vor 45 Jahren hat Wolfgang Petersen die Welt mit einem Meisterwerk begeistert und schockiert. Das Boot. Ein Film über spaßbefreites Reisen in einer langen Blechröhre unter Wasser. Nun findet das Drama seine Fortsetzung. Wieder in einer Blechröhre, allerdings beginnt diesmal das Reiseerlebnis unterirdisch. Und vielleicht, nur vielleicht, gibt es Licht am Ende des Tunnels.
Das Bahn.
Nominiert für 2 freie Sitzplätze und 7 Zugausfälle.
Oh, diese Zugtoilette? Nee, wie sieht die denn aus? Die sieht ja total beschissen aus.
Alarm! Los, los! Klo putzen! Wir sind hier nicht auf der Vergnügungsreise!
Jawohl, Herr Kloleun.
Was ist denn ein Kloleun?
Der Klopitänsleutnant.
Ein mutiger Beauftragter zur Steuerung der Qualität überprüft ab sofort jede Toilette am Bahnhof und im Waggon. Und zwar jede einzelne und ganz alleine.
Jetzt wird's psychologisch, meine Herren. Wollen wir doch mal sehen, ob die Ventile und Verschlüsse dicht halten.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Züge pünktlich sind. Wo die richtige Wagenreihung allgegenwärtig ist, die Luft, die Sie atmen, nicht mehr rationiert ist.
Das Bahn.
Palafilm zeigt ein unvergessliches Schienenabenteuer über mutige mobile Reinigungsteams, die einen heroischen Kampf führen. Zwischen verzweifelten Fahrgästen, die kein Erbarmen kennen.
Ein Richtungszerstörer voraus! Er verlässt die Toilette! Geht zu seinem bescheuert im Gang abgestellten Riesenkoffer und tut so, als wäre nichts gewesen.
Ruhig, immer ruhig, Männer. Das ist auch gar nichts. Schüssel vorne und hinten anblasen.
Das ist der Wasserdruck. Irgendwann ist natürlich Schluss. Dann wird das Klo vom Wasserdruck zerquetscht.
Das muss der Zug abkönnen. Abflussrohr 1 bis 4 klar machen.
Jawohl, Herr Kloleun.
Na, Johann. Was sprechen die Kaffeemaschinen im Bordbistro?
Sie laufen gut durch, Herr Kloleun.
Das Bahn. Eines der größten Sanierungsdramen aller Zeiten. Von den Machern von nur noch 60 Minuten Verspätung, Fahr an einem anderen Tag und Fahrgast seltsam oder wie ich lernte, die Baustelle zu lieben.
Das Bahn.
Jetzt bald wieder am Bahnhof. Vielleicht. Hoffentlich.
Intensivstation, der NDR-Satire-Podcast mit Stefan Fritsche. Der Januar ist ja eigentlich ein Monat, den man nicht braucht. Kalt, schlecht gelaunt und hat so ein Montags-Image. Januar. Also ich brauche den nicht, aber man kann ihn auch nicht überspringen. Aber wenn er nicht da gewesen wäre, dann hätte es auch diese Erkenntnis nicht gegeben.
Das sind jetzt richtig geile Autos, die von deutschen Herstellern auf dem Markt sind.
Umweltminister Schneider, gerade 50 geworden, mit Leib und Seele Minister und dann noch einer mit positiven Nachrichten. Wo gibt's denn das noch? E-Autos werden jetzt wieder gefördert. Mit bis zu, merke, 6.000 Euro. Da haben ja manche schon gedacht, beim Kauf eines billigen Chinesen kriege ich dann am Ende 1.000 Euro raus. Ganz so ist es ja leider nicht. Allenfalls 500. Nein, auch nicht. Bisschen was muss man schon noch selbst bezahlen. Ist aber eine komplizierte Rechnung, mal mit und mal ohne Milchmädchen.
So, nehmen Sie doch Platz. Womit kann ich Ihnen helfen, Herr?
Wrobel, Kai Wrobel. Ich komme wegen der 6.000 Euro.
Maximal 6.000 Euro, aber dafür müssen Sie schon einige Bedingungen erfüllen.
Nur zu, das kriegen wir schon hin.
Also dann brauche ich erst einmal den Kaufbeleg für das Fahrzeug.
Welchen Kaufbeleg?
Naja, den Kaufvertrag, die Quittung, Sie wissen schon. Ich muss ja sehen, was für ein Fahrzeug Sie gekauft haben und was Sie dafür bezahlt haben. Ja,
andersrum wird doch ein Schuh draus. Sie geben mir die 6.000 Euro und ich guck dann mal, was sich damit auf dem Markt so anfangen lässt.
Nein, nein, das ist ein Zuschuss, kein Vorschuss. Sie kaufen und wir geben was dazu. Und das müssen dann ja auch nicht die vollen 6.000 sein.
Wenn es nach mir geht, schon.
Haben Sie denn Ihre letzten beiden Steuererklärungen dabei?
Kann ich notfalls nachreichen. Was wollen Sie denn damit?
Es geht um Ihr durchschnittliches zu versteuerndes Einkommen.
Naja, so bummelig 60.000 würde ich sagen.
Das brauche ich schon etwas genauer. Unter 60.000 beträgt die Förderung 4.000 Euro, bei über 60.000 nur 3.000 Euro.
Ach, so viel zum Thema Leistung muss sich wieder lohnen. Je fleißiger ich bin, desto mehr verdiene ich, desto weniger zahlen Sie mir. Ist das der Motivationsschub durch den Wirtschaftsturbo oder wie?
Nein, das ist die soziale Komponente. Aber Sie können den Betrag ja auch erhöhen. Haben Sie Kinder?
Ja, eins, ein Mädchen.
Na bitte, dann gibt es schon mal 500 Euro mehr.
500 pro Kind?
Ja, aber Sie haben ja nur eins.
Ja, noch. Aber das Jahr ist ja noch jung. Vielleicht schaffen wir ja noch eins oder mit etwas Glück sogar Zwillinge.
Zwillinge würden nicht helfen. Geld gibt es nur für die ersten zwei Kinder. Und sowieso nicht rückwirkend. Es gilt der Zeitpunkt der Antragstellung.
So, ich fasse mal zusammen. Ich drücke mein Einkommen unter 60.000, zeuge ein weiteres Kind, besorge mir einen vernünftigen gebrauchten Hybrid-Plug-in und komme dann mit den Steuererklärungen, den Geburtsurkunden und dem Kaufvertrag wieder. Und dann zahlen Sie mir wie viel?
Gar nichts.
Wie bitte?
Ja, für Gebrauchte gibt es nichts.
Ich soll mir mit unter 60.000 Euro Jahreseinkommen und zwei Kindern an der Hacke einen Elektro-Neuwagen kaufen? Ich nehme mal an, dann sollen wir auch noch zu viert in dem Auto schlafen, weil da ja wohl kaum noch Geld für die Miete bleibt.
Das betrifft Ihre persönliche Lebensgestaltung. Da halten wir uns amtsseitig raus.
Nee, ist klar. Aber jetzt mal ehrlich. Was für einen Sinn hat es, den Kauf eines E-Autos umso mehr zu fördern, je weniger man es sich leisten kann?
Nun, ganz einfach. Wir haben ein Etat von 3 Milliarden Euro für diese Förderung. Das reicht für 800.000 Autos. Aber je weniger diese Förderung in Anspruch nehmen können, desto länger kommen wir mit dem Geld hin. Weg ist er. Ich sag mal, es läuft.
Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz?
Aber bitte keinen Verbrenner mehr. So, was hatten wir noch im Januar? Den Monster-Stromausfall, ein Linksterroranschlag auf das Berliner Stromnetz. Mehrere Tage waren mehrere Stadtteile dunkel und kalt.
In meiner Wohnung ist es sehr dunkel, denn ich habe Jalousien und die sind alle runter und ich kriege die nicht rauf. So, nichts funktioniert in der Wohnung, die Heizung nicht. Das Einzige funktioniert, ist die Toilette.
Und dann war auch noch der regierende Bürgermeister Wegner ausgefallen, weil er seine Tennisstunde während seiner 24-Stunden-Reparaturarbeit zunächst nicht angab.
Rückblickend hätte ich das am Sonntag sagen sollen, was ich am Samstag gemacht habe.
Die Rettung war Frau Giffey, die als Wirtschaftssenatorin während Wegners Tennisstunde quasi mit eigenen Händen die Stromtrassen Berlins wieder repariert hat.
Ich war ja mal Bezirksbürgermeisterin von Neukölln und wenn da die Leute was hatten, da bin ich hin und habe was gemacht. Und jetzt war ich die letzten Tage auch schon vorm Wecker wach und hab was gemacht. Als die drei Verbindungsmuffen da waren, haben wir mehrere 110 KV-Kabel plus die Mittelspannungsleitung wieder heile gemacht.
Es ist Licht! Ist das geil!
Eigentlich müsste sie schon lange Bundeskanzlerin sein bei dem, was sie alles macht, wenn was gemacht werden muss. Dann würden auch die Wahlen am 20. September in Berlin klar für die Franzi Giffey ausfallen. Sie muss es nur durchhalten und bis dahin einfach immer weiter machen.
Da lässt sich sicher was machen.
Berlin ist ja nicht das einzige Land, wo was gemacht werden muss, weil wir haben ja im Jahr 2026 genau 5 Landtagswahlen. Neben Berlin, Sachsen-Anhalt, Meckpomm im Osten, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Westen. Und überall schaut man nur auf eine Partei.
Das ist ein Skandal!
Ja, Alice, ist schön. Vielleicht sollte man diese Wahlen ganz anders angehen. Musikalisch vielleicht.
Das Bundesmusicalministerium präsentiert
die Rocky Horror Landtagsshow.
Deutschland 2026. Gleich 5 Landtagswahlen drohen die Nation ins politische Chaos zu stürzen.
SPD kann nur verlieren. CDU kriegt auch nichts hin. Wer soll hier noch koalieren? Und wo sind die Grünen hin?
Die Grünen, die sind in Baden-Württemberg. Doch ohne Winfried Kretschmann reicht es selbst hier nur für Platz 3. Sein Nachfolger Cem Özdemir klagt den Zügen am halbfertigen Stuttgarter Bahnhof sein Leid.
Stuttgart Express, ich bin verletzt. Wo ist mein Happy End? Stuttgart Express, dann werde ich jetzt halt Bundespräsident.
Noch dramatischer ist die Lage im Osten. In Sachsen-Anhalt kratzt die AfD an den 40%. In den Medien stimmt der Chor der Leitartikelverfasser sein schockiertes Lied an.
Die AfD, die AfD, schreiben wir so lang hoch, bis sie überall oben steht. Wir können's selber nicht verstehen, das passiert alles nur aus Versehen. Was wir auch machen, wer hat gut lachen, die AfD.
Wenig später wählt Mecklenburg-Vorpommern und verpasst Manuela Schwesig eine krachende Niederlage. Aber dann zieht sie trotzig in die Sondierungen mit der CDU und den Grünen und den Linken und dem BSW und dem BVB. Und egal.
Die Stimme der Wähler, die spült mir die Ostsee weg. Die AfD jubelt, doch das schert mich einen Dreck. Ich bleibe auch im Amt, wenn ich verliere, denn ich regiere hier.
Die Rocky Horror Landtagsshow. 5 gruselige Landtagswahlen und vielleicht noch ein bisschen mehr.
Hörst du, wie der Kanzler schreit? Er ist die Sozis lang schon leid, auch wenn er keinen anderen Partner hat. Für lange, lange Zeit Bürgergeld und Rentenstreit und dazu Spahns Unfähigkeit. Glaube mir, auch im Bund sind Neuwahlen nicht mehr weit.
Intensivstation, der NDR-Satire-Podcast mit Stefan Fritsche. Gab es eigentlich was wirklich Schönes im Januar? Ja, klar. Es gab 2 neue Ampelmännchen in Hamburg. Die Ernie und Bert Ampeln. Bert stehen, Ernie gehen. Ich glaube, die Ampel lacht auch noch Ernie-mäßig beim Rübergehen. Bei der Recherche fiel mir dann auf, es gibt ganz, ganz viele Promi-Ampelmännchen in Deutschland. Elvis Presley in Bad Nauheim, Mainzelmännchen in Bad Zwischenahn, das Sams in Bamberg, Beethoven in Bonn, Otto in Emden. Viele fragen sich ja jetzt, wir übrigens auch, wo werden diese Promi-Ampeln eigentlich konzipiert? Ha, wir haben die Herstellerhalle tatsächlich gefunden.
Ja, hallo, ich melde mich hier aus der Manufaktur Lichtblick für individuelle Ampeln. Neben mir steht Werksleiter Stefan Brömbach. Herr Brömbach, worauf dürfen sich Deutschlands Verkehrsteilnehmer denn in naher Zukunft freuen?
Naja, hier zum Beispiel haben wir eine Ehrlich Brothers Ampel.
Ja, das ist ja auch gut zu erkennen an den spitzen Gelfrisuren.
Und an den dekorativen Lederarmbändern und pfiffigen Jeansjacken-Applikationen am Fußgängertaster. Drücken Sie mal.
Okay. Ach, das ist ja toll. Da kommt ja jetzt eine Zauberassistentin im Paillettenkleid, verdeckt hier die Ampeln kurz mit einem roten Tuch und oh, schwupps, schon ist grün. Wahnsinn.
Ja, die Ampel stellen wir in Herford. Da kommen die beiden ja her, vor das Einwohnermeldeamt. Wer da dann hin will, wird nochmal positiv gestimmt und verzaubert, bevor denn eine echte Desillusionierung beim Ziehen der Wartemarke eintritt.
Ja, genial. Also wenn ich mich jetzt hier weiter in Ihrer Halle umschaue, dann ist da hinten ja auch noch so eine Art Verkehrsübungsplatz aufgebaut. Können Sie uns erklären, was hat es damit auf sich?
Naja, da testen wir unsere Ampelanlagen auf Funktion. Da hören Sie schon die akustischen Signale der Heidi Klum Ampel. Die werden wir in Bergisch Gladbach aufstellen, aber wohl eher in, ja, so im Gewerbe und nicht im Wohngebiet. Wie Sie hören, funktioniert sie schon mal.
Aber die da drüben, die gibt nicht, oder?
Was? Warum?
Na, an der warten ja schon die ganze Zeit Fußgänger, die nicht rüber dürfen.
Nee, die Ampel ist schon heile. Was Sie da sehen, das ist die Alexander-Dobrit-Ampel für Peißenberg und Oberbayern. Diese Ampel zeigt nur rot und steht an allen Wanderwegen, die in den Ort führen.
Wozu das denn?
Um die Einwanderungsroute in den Ort zu unterbinden.
Das soll also seine konsequente Grenzpolitik symbolisieren. Erlauben Sie mir noch eine Frage zu dieser Anlage da drüben. Die sieht ja von Weitem aus wie der Nutri-Score. Was hat es damit auf sich?
Das ist die Markus-Söder-Ampel. Die erinnert an seine Liebe für verarbeitete Lebensmittel. Also Sie wissen schon, so Burger, Döner und so weiter.
Und scheinbar ist diese Ampel nun aber wirklich kaputt. Die wechselt ja nur zwischen Rot und Grün hin und her.
Ja, was Sie da sehen, ist die in Ampellicht gegossene flexible Meinungswandelei vom Söder. Atomkraft nee, dann ja, Verbrenner aus, Verbrenner wieder an. Das geht so in einem immensen Tempo.
Ah ja, verstehe. Über die Straße kommt man dann also aber auch nicht gerade raus rüber.
Ja, das ist neben der Dobrindt-Anlage das zweite Stück unserer No-Go-Unions-Kollektion. Gut zu erkennen übrigens auch am Grünpfeil.
Das heißt?
Naja, kurz innehalten und dann rechts abbiegen.
So, bevor wir hier Schluss machen, noch kurz ein Blick auf die größte, beste, traditionsreichste, quotenstärkste und denken Sie sich noch irgendein Superlativ aus, TV-Show namens Wetten, dass. Thomas Gottschalk musste ja gesundheitlich endgültig in den Showruhestand gehen und dann im Januar endlich die Sensationsverkündung.
Als allerletztes will ich noch kurz ein Gerücht bestätigen. Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen Wetten, dass. Vielen Dank.
Die Kaulitz-Brüder übernehmen Wetten, dass. Zumindest erstmal eine Show. Und da ging ein Raunen durch dieses Show-Lalaland. Wie können die beim ZDF nur? Das von meinen Beiträgen. Ich gucke jetzt kein ZDF mehr. Ich weiß, wo Toms Auto steht. Bis hin zu geniale Idee. Jetzt gucken vielleicht auch 20-Jährige, wenn die Show für Handy-Displays passt. Klar wurde tatsächlich, um welches nationale Showdenkmal es hier eigentlich geht.
Drei wichtige historische Daten prägen dieses Land. 1949, Gründung der Bundesrepublik Deutschland. 1954, das Wunder von Bern. 1981, Frank Elstner erfindet Wetten, dass. Nur ein Jahr später wird Helmut Kohl Bundeskanzler. Die goldene Ära der BRD beginnt, heute auch bekannt als die gute alte Zeit. Schon die erste Wette ist spektakulär. Der 6-jährige Patrick Kowalski aus Offenburg wettet, dass er es schafft, mit einem auf vier ausgeblasenen Eiern geparkten Sattelschlepper abgestellten Schaufelradbagger mit verbundenen Augen 100 aufgeblasene Wärmflaschen im Rhythmus des damaligen Udo Lindenberg-Hits »Wozu sind Kriege da?« zerplatzen zu lassen. Frank Elstner bekommt das Bundesverdienstkreuz. 1987. Michail Gorbatschow kündigt die Perestroika an. Das ZDF, das quotentechnisch in Deutschland mittlerweile allein regiert, tauscht Elstner gegen Thomas Gottschalk aus. Kurz darauf verliert Erich Honecker die Außenwette, dass die Mauer noch in 100 Jahren stehen wird. Der 2-plus-4-Vertrag bringt es mit sich, dass Wetten, dass ab 1992 kurzzeitig von Wolfgang Lippert moderiert wird und ein Kessel Buntes heißt. 1994 Grundgesetzänderung. Artikel 5 wird durch Absatz 4 ergänzt, indem es heißt, Wetten, dass macht Thomas Gottschalk. 2012 erschüttern zwei Krisen das Land. Der Rücktritt von Bundespräsident Wulff und Wetten, dass macht ab sofort Markus Lanz. Ende 2014. Das letzte große Lagerfeuer der Nation erlischt und stürzt das Land in Agonie. Der darauf folgende Versuch der Bundeskanzlerin, wenigstens die legendäre Außenwette wiederzubeleben.
Wir schaffen das.
Scheitert. Der Spirit ist irgendwie nicht mehr derselbe. Aber es geht wieder aufwärts. 2026. Die spektakuläre Wiederauferstehung mit den Kaulitz-Brüdern bringt eine erfrischende Neuerung. Die Promi-Wette. In der ersten Sendung wettet NATO-Chef Mark Rutte, ohne Gleitmittel für mindestens 5 Minuten vollständig im Arsch von Donald Trump verschwinden zu können. Top, die Wette gilt.
Das war sie, die Intensivstation mit dem wirklich wahren Rückblick auf die letzten Wochen.
Ich möchte nicht unhöflich sein. Ich habe ja gelernt, nicht völlig übers Ziel hinauszuschießen, aber das ist völlig Gaga.
Danke fürs Lob, Frau Stark-Zimmermann. Gaga ja, aber immer niveaureguliert. Mit dabei waren Jakob Gaberle, Torben Pöhls, Maja Rollberg, Antonia von Romatowski, Richard Berkowski, Hartmut Grave, Tobias Brodovi, Sabine Korbmann, Jana Fischer, Peter Stein und Tom Beinlich. Und wenn Sie sich fragen, wie das mit Ihrem allgemeinen Kenntnisstand in dieser komplexen Welt eigentlich so ist, dann nehmen Sie sich ein Beispiel an der Bundesregierung.
Aber wir sind die Bundesregierung, wir haben keine eigenen Erkenntnisse,
sagt der stellvertretende Regierungssprecher Hille. Und dann fühlt man sich gleich auch nicht mehr ganz so schlecht.
Worauf kann ich mich eigentlich noch verlassen?
Auf nicht so viel, aber sicher darauf, dass der nächste Intensivstation-Rückblick Ende Februar hier in ausreichender Menge wegen der hohen Nachfrage zum Download bereitsteht Und abonnieren könnt ihr ihn auch, dann kommt er immer automatisch frisch aus der Podcast-Druckerei über den Gartenzaun geschmissen, direkt auf das Endgerät. Ich sag mal, schönen Februar, mein Name ist Stefan Fritsche, habt es gut und vorzugsweise wie immer auf der breiten Seite des Lebens. Ah!